Meine Botschaft heute Morgen ist für alle diejenigen, die Jesus lieben und ihm dienen wollen. Wer möchte Jesus dienen? 2, 3, 4, 5, einige mehr, 6. Super. Alle, die Jesus gerne dienen wollen, weil Jesus dient uns. Jesus hat uns gedient mit allem, was er hatte. Mit seiner ganzen Göttlichkeit hat er uns gedient, indem er nämlich den Himmel verlassen hat und als Baby in die Erde, auf die Erde gekommen ist. Hat sich so klein gemacht, wie wir alle hier angekommen sind, um ein Leben zu führen wie ein Mensch. Und er hatte all diese Dinge, die wir auch hatten. Ich hatte gestern Zahnschmerzen, bestimmt hatte Jesus auch mal Zahnschmerzen, zumindest bestimmt als Baby, als die Zähne gekommen sind. Er hatte Herausforderungen, manchmal hatte er keine Unterkunft, wusste nicht, wo er schlafen sollte. Also Jesus, das müsst ihr euch vorstellen, der Sohn von Gott, kommt freiwillig in Form eines kleinen Kindes auf die Welt, um so zu leben wie wir Menschen, um alles durchzumachen, was wir durchmachen. Und jetzt kommt's, um am Ende am Kreuz zu sterben, was er nicht verdient hatte, sondern was wir eigentlich verdient hätten, weil wir durch unser altes Leben nämlich getrennt von Gott gelebt haben. Und ohne dass Jesus gekommen wäre, wäre dieser Weg für uns überhaupt nicht möglich gewesen, wieder mit Gott in Kontakt zu kommen und noch mehr in Freundschaft, in Beziehung und in familiäre Beziehung. Und ich möchte heute reden über darüber, wie Gottes Familie funktioniert. Ich habe schon mal über Familie Gotteskultur gepredigt, vor einigen Wochen, ich glaube im Juli war es. Und ich dachte irgendwie, das kommt mir so bekannt vor, aber es ist mir diese Woche nochmal wieder ganz neu bewusst geworden, dass es da noch mehr darüber zu sagen gibt. Ich habe gestern in meiner Bibellese, ich lese im Moment Nehemia und ich war gestern im 5. Kapitel und da möchte ich euch auszugsweise mal draus vorlesen. Ich hatte es eben noch probiert für den Beamer, aber das ist so viel Text, das kriegen wir nicht so schnell hin. Ich lese euch vor, wer eine Bibel dabei hat, schlagt mal auf, Nehemia. Kapitel 5 vom Anfang. So, also zur Vorgeschichte. Das Volk war in Gefangenschaft gewesen vorher. Ist unterdrückt worden, ausgeraubt worden, gefangen genommen worden. Und jetzt sind so einige sind wieder frei, sind zurückgekommen nach Jerusalem. Die Stadt ist noch mehr oder weniger in Trümmern. Die Stadtmauer ist zerstört. Nehemia war beim König und bittet, dass der König ihn freilässt und gehen lässt, dass er nach Jerusalem gehen kann, um mit denen, die da sind, Jerusalem wieder aufzurichten. Und das ist jetzt quasi der Stand, in dem wir da sind. Also Nehemia ist mit denen, die schon frei sind, in dieser Stadt Jerusalem und sie bauen auf. So, und dann starten wir. Nach einiger Zeit kamen jüdische Männer und Frauen zu mir und beschwerten sich über die Leute aus ihrem eigenen Volk. Die einen klagten, wir haben viele Söhne und Töchter und brauchen mehr Getreide, sonst können wir nicht überleben. Andere sagten, wir mussten unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfänden, um während der Hungersnot Brot kaufen zu können. Also sie waren in Not. Wieder andere, wir mussten uns Geld leihen, um dem König die Steuern auf unsere Felder und Weinberge bezahlen zu können. Wir gehören doch zum selben Volk wie die anderen Juden. Unsere Kinder sind doch nicht weniger wert als ihre. Und doch müssen wir ihnen unsere Söhne und Töchter als Sklaven verkaufen. Einige unserer Töchter sind schon in ihrer Gewalt. Wir sind machtlos, denn unsere Felder und Weinberge gehören ja jetzt ihnen. Als ich, Jeremia, ihr Klagen hörte und von diesem Unrecht erfuhr, wurde ich sehr zornig. Ich dachte über alles gründlich nach. Dann stellte ich die führenden Männer zur Rede. Euren eigenen Landsleuten beutet ihr so skrupellos aus. Und ich berief eine Volksversammlung und redete ihnen ins Gewissen. Menschen aus unserem Volk sind von fremden Völkern zu Sklaven gemacht worden. Wir haben von ihnen so viele wie möglich freigekauft. Und jetzt habt ihr eure eigenen Landsleute zu Sklaven gemacht? Sollten wir sie nun etwa auch von euch zurückkaufen? Ja, darauf wussten sie keine Antwort und schwiegen. Ich fuhr fort. Ihr begeht ein großes Unrecht. Warum gehorcht ihr Gott nicht und tut, was recht ist? Auch ich, meine Verwandten und meine Mitarbeiter haben anderen Geld und Getreide geliehen. Doch wir wollen nichts mehr zurückfordern. Also es geht jetzt so weiter, ne? Es geht jetzt darum, die hatten quasi, die höher gestellt waren, hatten den anderen Geld geliehen und haben da so mehr und mehr das Eigentum von denen dann in Besitz genommen, bis dann die anderen, die vorher was geliehen haben, gar nichts mehr hatten, ne? So, also Jeremia veranlasst sie, erlasst ihnen alles, was ihr ihnen an Geld und Getreide, an Wein und Öl geliehen habt. Also tilgt ihnen die Schulden. Sie antworteten, gut, wir wollen tun, was du sagst. Wir geben alles zurück und fordern nichts mehr. Da rief ich die Priester zu mir und ließ die Gläubigen vor ihnen schwören, ihr Versprechen zu halten. Also das ist jetzt so die Geschichte aus dem Alten Testament. Aber was das verdeutlicht, ist, dass schon damals Gott so gesprochen hat, dass er sie als ein Volk sieht und dass es nicht in Ordnung ist, dass sich dieses Volk gegenseitig unterdrückt oder auch schadet. Und wenn wir uns ansehen, wie Familie Gottes funktioniert, wenn wir jetzt mal einfach auf Vater, Sohn und Heiliger Geist gucken, dann sehen wir da auch eine absolute Einheit, wie sie sich gegenseitig dienen. Und das ist unser Vorbild, wie wir hier auf der Erde als Menschen, als Kinder Gottes miteinander funktionieren sollen, nach Gottes Plan. Da sagt der Vater dem Sohn, was zu tun ist, was ich vorhin gesagt habe. Du bist jetzt hier zwar bei mir in der Herrlichkeit, aber ich möchte, dass du auf die Erde gehst und dass du die Menschen freikaufst, so wie die vorhin das Volk auch freigekauft haben. Und was macht der Sohn? Gottes Sohn gehorcht dem Vater und geht. Er dient dem Vater, er macht das. Und der Heilige Geist dient wiederum dem Sohn und gibt ihm Beistand. Und als Ergebnis davon, nachdem alles getan ist und Jesus wieder zurück zum Vater geht, gibt ihm der Vater die Vollmacht, auf den Thron zu gehen. Und er erhöht ihn, macht ihn zum Richter über die ganze Welt. Also einer dient dem anderen. Man könnte auch sagen, einer achtet den anderen höher als sich selbst. Und wir beten im Vater unser immer wie im Himmel, so auf Erden. Also im Himmel ist das so, dass einer den anderen höher achtet als sich selbst. Und da hat uns Jesus auch die Anweisung gegeben, im Philipperbrief 2, 1 bis 3, dass wir einander ehren und dienen sollen. Ich lese euch das vor. Philipper 2, Verse 1, 2 und 3. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Es geht hier also darum, wir untereinander. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Also hier geht es nicht darum, wie wir mit allen Menschen umgehen, sondern hier ist ganz speziell, wie wir mit Gläubigen, wie Gläubige untereinander umgehen. Also wie wir in der Gemeinde miteinander umgehen. Was bedeutet das für uns jetzt hier in unserer Situation? Zum Beispiel, wenn jemand Unterstützung braucht und du kannst das geben, dann ist nach dieser Definition ist das, was der andere braucht, für dich jetzt in diesem Moment wichtiger, als was du selber brauchst. Weil wenn man sich entscheidet, irgendwas zu tun, dann kann man in dieser Zeit nur eine Sache machen. Entweder kann ich jetzt jemandem helfen oder ich kann zu Hause bleiben und zum Beispiel ein Buch lesen oder meine eigenen Sachen machen. Ich kann aber nicht in derselben Zeit beide Dinge tun. Das heißt, wenn ich mich entscheide, mich für den anderen zu geben und dahin zu fahren oder dahin zu gehen, dann kann ich in der Zeit nichts für mich selber tun. Dann achte ich den anderen und sein Bedürfnis mit meiner Zeit höher als mein eigenes Vorhaben. Das heißt auch, dass wir uns selber überwinden müssen, weil das Fleisch ist ja schwach. Wir wollen ja gerne bequem sein, ein schönes, bequemes Leben haben. Und wir müssen ein Stück weit unsere Bequemlichkeit dagegen hinten anstellen. Also auch wenn es nicht um materielle Dinge geht, es kostet uns etwas. Oder ein weiteres Beispiel ist gegenseitige Achtung. Also wir nehmen uns alle wahr. zum Beispiel, wenn wir hier morgens kommen, alle, ich habe das heute Morgen ganz bewusst beobachtet und habe gesehen, wie ihr wirklich alle euch begrüßt habt und super, das ist schon genau, wie ich das heute Morgen sagen wollte. Also wir nehmen hier alle gleich wahr, wir stellen einfach fest, wir sind hier eine Einheit, eine Gemeinschaft, eine Gemeindefamilie und jeder, der da ist, gehört auch dazu, auch wenn neue Leute kommen und Gäste mitkommen. Wir begrüßen uns und drücken uns Wertschätzung aus. Und damit zeigen wir, dass wir uns mögen und dass wir Teil dieser Gemeindefamilie sind. Und das machen wir auch mit denen, die jetzt nicht so sonst in unserem privaten Freundeskreis sind. Darum geht es hier gar nicht, sondern es geht einfach darum, diese Liebe, die Gott uns gibt, weiterzugeben. Jesus hat uns über das Lieben ein Gebot gegeben. Wenn wir das einhalten, dann halten wir eigentlich alles ein, was in der Bibel steht. Das steht im Lukas 10, 27. Da wollte einer von den Gesetzlichen, wollte Jesus in die Enge treiben und hat ihm eine tolle Frage gestellt. Und jetzt achtet mal drauf, was Jesus ihm antwortet. Also ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn, also testete ihn und sprach: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm, Jesus, was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Also er soll sich selber beantworten. Und der Gesetzliche antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und so ähnlich ist die Wortlautfolge auch schon in dem Gesetz, das Mose von Gott an das Volk Israel im 3. Mose 19 weitergegeben hat. Da steht, du sollst dich nicht rächen an den Kindern deines Volkes und nichts nachtragen und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Ehre Vater und Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also dreimal, ne? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Darin drückt sich unsere Liebe zu Gott aus, dass wir nicht mehr uns selbst nur lieben, sondern den Nächsten. Und Jesus hat das hier auch noch mal ganz festgemacht auf die Frage hin, was muss ich tun, um ewiges Leben zu kriegen. Er sagt damit, dass das Gesetz, das Mose dem Volk gegeben hat, noch nicht aufgehoben ist, sondern er bestätigt das. Und das sind die Gebote, sind dafür da, dass wir ein gut funktionierendes Miteinander haben, in der Gesellschaft und in der Gemeinde sowieso. Also wenn sich alle an die Gebote Gottes halten würden, dann bräuchten wir keine Polizei, bräuchten wir keine Rechtsanwälte, kein Gericht, weil dann würde alles funktionieren. Aber die Menschen sind nicht so, dass sie immer das Recht des anderen höher achten als ihr eigenes und deswegen müssen in unserem Land und überall auf der Welt eben diese Institutionen geben. Aber wir, wie ist das wichtig? Was ist für uns wichtig, wie wir miteinander umgehen? Das ist ganz einfach eine Definition, die könnt ihr euch alle merken. Wenn ihr nur diesen einen Satz heute Morgen mitnehmt und darüber nachdenkt, dann habt ihr eigentlich alles verstanden. Geht mit anderen so um, wie ihr selber wollt, dass andere mit euch umgehen. Weil du fragst dich bestimmt, wie kann ich denn den Nächsten lieben? Man kann nicht jeden Menschen gleich lieben. Das geht gar nicht, weil wir sind unterschiedlich. Und manche passen einfach besser zu uns und da fällt es uns leichter, die zu lieben und andere nicht. Aber das ist hier gar nicht gemeint. Hier geht es gar nicht darum, irgendwelche Emotionen füreinander zu entwickeln, sondern hier geht es um Achtung und Wertschätzung, nicht um Gefühle. Und das ist ganz einfach, das ist Liebe. Das ist eine Liebe, zu der man sich entscheidet. Ich entscheide mich, Wertschätzung zu geben, Achtung zu geben. Das heißt, ich gebe mich selbst. Ich gebe etwas von mir, was ich gerne selber auch haben möchte, wie andere mit mir umgehen zum Beispiel. Das können wir jetzt einfach mal so ein bisschen praktisch durchgehen. Ich habe mir hier notiert, zum Beispiel, wer möchte gerne angelogen werden? Oder wer möchte nicht gerne angelogen werden? Alle, ne? Alle wollen doch, wenn wir miteinander reden, dass der andere die Wahrheit sagt. Dann fangen wir einfach an. Wir sagen auch die Wahrheit und lügen nicht. Oder ich glaube, wir alle wollen auch gerne, dass alle freundlich mit uns sind. Ne? Dann fangen wir einfach an, freundlich mit anderen zu sein. Das strahlt zurück. Wenn du freundlich guten Morgen sagst, wenn du gleich in die Bäckerei gehst, dann wird die Verkäuferin auch ganz freundlich dich zurückbegrüßen. Wenn du aber schon muffelig reinkommst und sagst, haben Sie nicht dies, haben Sie nicht das, dann ist schon gleich so eine Atmosphäre, so eine Stimmung auf Krawall. Wenn wir mit Liebe und Freundlichkeit kommen, ist auch so ein Kanal geöffnet. Wenn unsere Liebe, die wir von Gott haben, wenn wir die reingeben und die weiterfließt, kommt das auch zu uns zurück. Oder anderes Beispiel, wenn du gerne Gemeinschaft oder Hilfe haben möchtest, dann fang an, dich zu verschenken an andere. Mach dich mit allem, was du bist, zu einem Geschenk für deinen Nächsten. Wer ist denn mein Nächster eigentlich? Wer ist mein Nächster? In der Bibel steht immer was von meinem Nächsten. Das ist ganz einfach. Der Nächste ist immer derjenige, mit dem ich jetzt gerade in diesem Moment zu tun habe. Also ihr seid jetzt meine Nächsten. Wenn ich zu Hause in der Familie bin, dann sind meine Familie, meine Mutter, mein Sohn, mein Mann. Oder wenn ich in der Straße bin, dann sind es meine Nachbarn, meine Nächsten. Wenn du im Bus sitzt, ist der, der neben dir sitzt oder vor oder hinter dir sitzt, dein Nächster. In der Schule ist dein Nachbar dein Nächster oder bei der Arbeit die Kollegen. Also der Nächste ist eigentlich immer in dem Moment, wo ich gerade bin, der Mensch, mit dem ich da bin. So, und was machen wir mit unserem Nächsten? Fangt mal an, abzuspüren oder zu erspüren, was dein Nächster, mit dem du gerade zusammen bist, wohl braucht. Ja, wie kann man das denn rausfinden? Also ich mache das so, ich lasse mich durch den Heiligen Geist leiten. Und das könnt ihr auch. Ihr alle, die ihr Kinder Gottes seid, habt von Gott ein Geschenk bekommen, das ist der Heilige Geist. Und der spricht zu uns, wenn wir zuhören. Und dann kann man das so machen, zum Beispiel. Du sprichst jetzt gerade gleich beim Kaffeetrinken mit jemandem und dann kannst du ganz leise den Heiligen Geist fragen, sag mir, was kann ich Gutes für diese Person mir gegenüber tun? Was braucht die jetzt? Und was willst du durch mich fließen lassen? Dann können wir üben, was wir dann empfangen und das wenden wir an. Stellt euch mal Folgendes vor. Du kommst sonntags morgens in die Gemeinde rein und kommst irgendwie beladen, hast ein Problem mitgebracht von zu Hause, hast Angst oder Sorgen und fühlst dich alleine. Jetzt kommst du hier rein und der Erste, auf den du triffst, der begrüßt dich lieb und nett, wie ich das eben schon gesagt habe, wie wir das hier machen. Und der macht das jetzt und fragt den Heiligen Geist, was braucht sie oder er? Und dann gibt dir der Heilige Geist einen Impuls, dass du irgendwas sagst, was gut tut, was ermutigt. Und also der eine sagt was Gutes, ne? Du bist ja jetzt derjenige, der beladen bist. Der andere sagt jetzt irgendwas, was dich aufmuntert und du fühlst dich besser. Und sowas tut uns doch gut, oder? Also möchtest du so ein Diener Gottes sein, der andere ermutigt und ja, ne? Und unterstützt auf diese Weise, dass Gott fließen kann, weil Gott möchte uns alle beschenken und er möchte das immer durch uns tun, füreinander. Ich möchte euch mal noch ein Geheimnis verraten. Wie das im Reich Gottes geht, ist nämlich ganz anders, als es so hier in der Welt eigentlich ist. Im Reich Gottes fließt alles. Alles ist immer im Fluss und in Bewegung. Wir kriegen was und wir dürfen das haben und wir dürfen das weitergeben, weil wir wissen, wir kriegen wieder was Neues. Wir können uns verschenken, wir können unsere Zeit verschenken, wir können unser Ohr verschenken, dass wir jemandem zuhören, manchmal auch so ganz tatkräftig uns verschenken, indem wir helfen. Oder was ich mir so gedacht habe, Beispiel Auto habe ich mir aufgeschrieben. Vor 3 Jahren, als die ersten Flüchtlinge hier kamen, sind viele Leute morgens früher aufgestanden aus der Gemeinde, sind zu den Unterkünften gefahren, haben die Leute abgeholt. Manche sind 3-mal am Morgen gefahren. Jedes Mal das Auto voll. Wir sind zum Lühmannweg gefahren, wo jetzt Massi wohnt und haben ganze Familien abgeholt. So, und einige von diesen Familien sind jetzt nicht mehr da, weil sie schon weitergekommen sind und eine Wohnung haben und manche schon vielleicht ein Auto haben, Führerschein machen jetzt. Und jetzt können eigentlich diejenigen, die diesen Segen schon vorher bekommen haben, dass sie abgeholt wurden und die Möglichkeit hatten, zum Gottesdienst zu kommen, die könnten jetzt, wenn sie dann ein Auto haben und fahren dürfen, zum Beispiel, wieder von dem Segen zurückgeben, also fließen lassen, nicht nur empfangen haben, sagen, war schön, damals bin ich gefahren worden, jetzt kann ich mit meinem eigenen Auto kommen, ist noch schöner, aber ich kann mich auch entscheiden zu sagen, da sind Leute, die haben noch nicht die Möglichkeit, aber ich fahre da jetzt morgens hin und ich hole die ab, damit die auch zur Gemeinde kommen. Solche Sachen zum Beispiel könnte man machen. Oder ganz viele andere Dinge. Denkt einfach mal drüber nach. Also ich habe ja gerade gesagt, es fließt immer im Reich Gottes. Und es ist nicht so, dass wir was kriegen von Gott und dürfen uns freuen und dann denken wir, jetzt müssen wir es wieder abgeben und loslassen und dann haben wir es wieder nicht. Es ist ganz anders als in der Welt. In der Welt geht es immer darum, haben, 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 kriegen, kriegen und behalten, aufbauen, anhäufen und so. Und bei Gott ist das so, dass es mehr gibt durch weniger, also mehr durch Abgeben. Wir bekommen was und wir lassen andere daran teilhaben und Gott kann uns wieder was Neues geben. Das ist materiell wie nicht materiell, in jedem Bereich ist das so. Wir bekommen einen Segen und wir segnen andere. Jemand wird zum Beispiel geheilt und darf dann anderen die Hände auflegen und auch Heilung für die aussprechen. Aber ich habe mir eben gedacht, ihr habt ja jetzt eure Anerkennung und hier sind noch andere in der Gemeinde, da ist das noch nicht ganz klar. Wie wäre es denn, wenn ihr nachher einfach mal mit denen betet, die da noch Angst haben, die noch nicht wissen, wie es weitergeht. Segnet die, dass das, was Gott bei euch getan hat, auch bei denen ist. Ne? So könnt ihr dienen und fließen lassen. Also abgeben ist bei Gott ein Prinzip zum Mehrkriegen. Das ist total unlogisch, das würde die Welt nicht verstehen, aber es ist wirklich so, auch wenn man Geld ins Reich Gottes gibt, heißt es nicht, dass einem fehlt, sondern dass man trotzdem klarkommt und manchmal dann auch Dinge geschenkt kriegt. Und das beste Beispiel in der Bibel dazu ist, als Jesus die Bergpredigt gehalten hat und da waren 5000 Menschen zusammen und es ging Stunden und irgendwann kriegten alle Leute Hunger und wurden unruhig und dann hat Jesus gefragt, wer hat was zu essen? Und weißt du, wer sich gemeldet hat? Ein kleiner Junge, so wie du vielleicht. Der hatte 5 Brote und 2 Fische mit, wahrscheinlich für seine Familie. Da hätte das gereicht. Und der Junge, der konnte teilen, der ist zu Jesus gegangen und hat dem das gegeben. Jesus hat es gesegnet, also hat es dankbar angenommen als Geschenk von Gott. Weißt du, wie es weitergeht?
Was danach war für alle, so viele Brot und so viele Fische und alle waren fröhlich.
Halleluja, da sind 5000 Leute satt geworden, weil ein Junge sein Proviant gegeben hat und geteilt hat. Und es war noch ganz viel über nachher. So funktioniert das Geben im Reich Gottes. Also Gott vermehrt alles, was wir weitergeben. Ich fasse das nochmal zusammen, wenn wir unsere Zeit weitergeben, dann ist da Vermehrung. Es wird uns nicht fehlen. Ich habe schon ganz oft die Erfahrung gemacht, so wenn ich mal zurückdenke, an so die letzten Jahre, wo ich viel für Gott gemacht habe, viel Zeit investiert habe und manchmal gedacht habe, ich schaffe meine eigenen Sachen gar nicht. Aber wenn ich dann nach Hause gekommen bin und die Dinge angepackt habe, die ich machen musste, dann habe ich mich manchmal gewundert, wie schnell das gegangen ist. Das ist ratzfatz erledigt war oder dass wir Hilfe gekriegt haben, wo wir gar nicht mitgerechnet haben. Also probiert das mal aus, da wo ihr euch investiert, wo ihr eure Zeit reingebt, wo ihr euer Auto reingebt, wo ihr euer Zuhause reingebt, indem ihr vielleicht Leute mal einladet. Jeder hat was, was er geben kann. Keiner kann sagen, ich habe gar nichts, was ich geben kann. Oder du kannst dolmetschen für andere, übersetzen. Du kannst einen Freund einladen. Jemand kann vielleicht gut backen und kann einen Kuchen machen und andere freuen sich. Ihr habt alle ja, mindestens ein Talent, ich denke sogar viele Talente von Gott gekriegt. Und die Talente sind, damit wir alle Freude daran haben. Die sind nicht für einen selbst, weil dann kann man das gar nicht genießen, wenn man sein eigenes Talent nur für sich verwaltet. Aber wenn du damit großzügig umgehst, dann gibst du die Liebe von Jesus weiter. Wollen wir das tun? Ja, Halleluja. Amen. Danke, Jesus. So.